Gott, ich danke dir, dass du hier bist, mitten unter uns. Dass du, der du so viel größer bist, so viel schöner bist, so viel mehr bist, als wir uns jemals vorstellen können, als wir jemals ergreifen können, dass du hier zu uns kommst, nach Sigmaringen, in die FCG, dass du uns siehst und dich für uns interessierst. Dafür danke ich dir, Herr. Und ich bitte dich jetzt auch, Herr, dass du einfach diese Predigt nutzt zum Segen für uns. Es geht letztlich um dich, Herr. Amen. Amen. Über Geld redet man nicht, das hat man nur. Diese Regel haben wir gebrochen. 3 Wochen lang haben wir bei uns in der Gemeinde in den letzten Wochen über Geld geredet, um dann letzte Woche in ein neues Thema einzusteigen. Ein Thema, über das in unserer Welt gefühlt ohne Ende geredet wird. Ja? Jede Menge Gespräch und alles gefühlt dreht sich um dieses Thema oder sehr vieles zumindest. Aber das ist ein Thema, wo ich das Gefühl habe, da wird in der Gemeinde unter den Christen sehr wenig drüber geredet. Und es ist das Thema Sexualität. Und wir haben einen Blick darauf geworfen, dass wir Menschen von Gott geschaffen sind als Beziehungswesen. Als Menschen, die auf ein Gegenüber angelegt sind. Und wir haben uns angeschaut, wie Paulus ganz konkret Ehemännern und Ehefrauen Ratschläge gibt, Wegweisung gibt, damit ihre Ehe gelingt und damit ihre Ehe die Liebe Gottes zu den Menschen widerspiegelt. Und heute möchte ich daran anknüpfen, aber deutlich praktischer werden. Denn es geht ganz konkret um das Thema Sex. Ein Thema, wo Christen häufig einen Bogen drum machen. Ja, allein schon das auszusprechen. Es geht heute um Sex. Es kostet mich ein klein bisschen Überwindung. Ich bin in einer Familie aufgewachsen, da hat man da nicht so drüber geredet. Ja, naja, irgendwie, es war so ein Tabuthema. Und das einfach so auszusprechen, ist schon eine kleine Herausforderung. Und das, obwohl es in der Bibel häufig vorkommt und einiges dazu gesagt wird. Und es ein Thema ist, das die Menschen sehr beschäftigt. Es gibt ja diesen Mythos, dass Männer alle 7 Sekunden an Sex denken. Alle 7 Sekunden. Das ist schon ziemlich häufig. Ich habe mal ein bisschen nachgelesen, habe eine Studie gefunden, die das untersucht hat. Und die kam nicht ganz zu dem Ergebnis, alle 7 Sekunden. Aber sie kam zumindest zum Ergebnis, dass Männer 34 Mal am Tag an Sex denken. 34 Mal am Tag. Bei den Frauen sind wir bei 19 Mal am Tag gelandet. Also ein bisschen mehr als die Hälfte. Wenn man das mal vergleicht, in der gleichen Studie wurde untersucht, wie oft man ans Essen denkt. Ans Essen haben die Männer 25 Mal am Tag gedacht, die Frauen 15 Mal am Tag. Wie häufig ans Schlafen, das war bei den Männern 29 Mal und bei den Frauen 13 Mal. Was deutlich wird, sowohl Männer als auch Frauen haben häufiger an Sex gedacht als an Essen und Schlafen. Und dabei sind Essen und Schlafen doch, wie soll ich sagen, die Grundbedürfnisse eines Menschen. Essen braucht man, sonst kann man nicht leben. Schlaf braucht man. Und trotzdem haben sowohl Männer als auch Frauen häufiger an Sex gedacht. Da stellt sich doch die Frage, warum wird in der Kirche so wenig darüber gesprochen? Ich meine, in der katholischen Kirche kann man das vielleicht ja noch mit dem Zölibat erklären. Da dürfen ja die, die meistens sprechen, gar keinen Sex haben. Aber zumindest bei mir könnt ihr anhand meiner Kinder errechnen, dass ich schon mindestens 4-mal im Leben Sex hatte. Vielleicht waren es auch noch mehr. Bevor ich jetzt gleich mit euch in die Bibel schauen möchte, gucken, ja, was Gott da uns mitgibt für einen gesunden Umgang mit diesem Thema, möchte ich einen kurzen Blick in die Geschichte der Kirche werfen, vielleicht eine kleine Erklärung, warum wir in der Kirche so wenig darüber reden. In der Bibel, im Alten Testament, sehen wir bei den Juden und auch im Alten Testament ein ganzheitliches Menschenbild. Der Mensch besteht aus Körper, Geist und Seele. Und alles zusammen ist untrennbar, alles zusammen ist eine Einheit. Bei den Griechen, im griechischen Denken, in der griechischen Philosophie, war das ein bisschen anders. Da hat man versucht, die Teile eines Menschen, die Aspekte eines Menschen ein Stück weit auseinander zu dividieren. Und meistens war das mit einer Herabsetzung des Leibes, des Körpers verbunden und mit einer Erhöhung des Geistes. Der Geist, das ist was Gutes, was Schönes, während der Leib etwas Niederes, etwas Schlechtes ist. Und wenn wir dann bei Paulus schauen, dann sehen wir bei Paulus, dass Paulus häufig von Gegensätzen spricht. Und das ist das Gegensatz Fleisch, etwas Schlechtes, und Geist, etwas Gutes. Und man könnte meinen, dass Paulus hier dieses griechische Denken übernommen hat, des guten Geistes und des schlechten Körpers. Aber wenn man genauer hinschaut, dann sieht man, dass Paulus das eigentlich gar nicht so meint. Denn Fleisch, damit ist nicht der Körper gemeint bei Paulus, sondern mit Fleisch sind sündige Wünsche und Begierden gemeint. Fleisch ist zum Beispiel neben sexuellen Sünden auch Götzendienst, Zauberei, Streit, Eifersucht, Zorn, falscher Ehrgeiz, Spaltung. Also alles jetzt nicht Dinge, die eigentlich mit dem Körper zu tun haben. Und trotzdem beschreibt Paulus sie als Fleisch. Also Fleisch ist für Paulus quasi alles sündige Wollen und Wünschen des Menschen, was Gott widerspricht, und nicht der Körper. Doch Paulus wurde nicht immer richtig verstanden. Und so hat auch griechische Philosophie Einzug gehalten in das Denken der Kirche. Und auch in der Kirche ist an vielen Teilen der Kirche zumindest so eine gewisse Leibfeindlichkeit entstanden, dass der Körper irgendwie etwas Schlechtes ist und dass man die Begierden des Körpers mit Askese bekämpfen muss. Ja? Fasten, Essen oder Askese, Verzicht auf Sex, das Zölibat. Und irgendwie, man muss diese Bedürfnisse, die sexuellen Bedürfnisse ganz besonders, unterdrücken. Ja, ganz prägend in der Kirche war da ein Kirchenvater namens Augustinus, ungefähr 400 nach Christus, der sehr stark Sünde mit sexuellem Verlangen verbunden hat, was eigentlich in der Bibel gar nicht so da ist. Ja, schon, es gibt auch in der Bibel, klar, sündiges sexuelles Verlangen, aber es gibt auch noch sehr viele andere Themen. Und jetzt überspringen wir mal von Augustinus 1500 Jahre. Im 19. Jahrhundert gab es eine Erweckungsbewegung. Paul hat schon von Erweckung geredet. Diese Erweckungsbewegung nannte man auch die Heiligungsbewegung. Die war von einem starken Drang erfüllt. Wir wollen heilig leben. Wir wollen so leben, wie es Gott gefällt. Und aus dieser Heiligungsbewegung ist eine neue Bewegung hervorgegangen im Anfang des 20. Jahrhunderts, die Pfingstbewegung. Das ist die Bewegung, zu der auch unsere Kirche gehört. Und in dieser Heiligungsbewegung hat diese Leibfeindlichkeit, diese Abwertung des Körpers Einzug gehalten. Irgendwie alles, was mit dem Körper verbunden ist, ist verdächtig der Sünde. So ist zum Beispiel die Ehe von Heinrich Vither, das war wahrscheinlich der Mann, der in Deutschland die meisten Pfingstgemeinden gegründet hat, daran zerbrochen, dass er mit einer Frau verheiratet war, die war die Tochter von Jonathan Paul, der ist Leiter der ersten deutschen Pfingstbewegung, aber sie hatte ein Verständnis von Sexualität, dass Sex nur dafür da ist, um Kinder zu kriegen. Ja, also so wie bei mir, 4-mal Sex im Leben, 4 Kinder. Und wenn man kein Kind mehr will, dann will man auch keinen Sex mehr. Weil jeglicher Sex einfach nur um des Sexes willen, ist Sünde. Das war ihr Verständnis. Und ja, Ehen zerbrechen immer aus verschiedenen Gründen, aber das war auf jeden Fall nicht leicht. Und auch wenn ich glaube, heute wird das nicht mehr in sehr vielen Gemeinden gelehrt, ja, dass Sex einfach nur aus Spaß eine Sünde ist. Und trotzdem ist es weiterhin ein Tabuthema, über das viel geschwiegen wird. Und deswegen, ja, habe ich mich diesem Thema heute gewidmet und meine Überschrift für heute ist Leidenschaft oder Langeweile. Leidenschaft oder Langeweile. Und ich möchte einen ersten Punkt bringen und der ist eigentlich ganz einfach und trotzdem, glaube ich, ist er wichtig, gerade vor diesem Hintergrund der Geschichte, die jetzt vielleicht ein bisschen theoretisch war, wo ich so ein bisschen eingestiegen bin. Und mein erster Punkt ist, Sex ist etwas Gutes und es ist von Gott gewollt. Ich lese vor aus 1. Mose, dem ersten Buch der Bibel im allerersten Kapitel. Ich beginne mit Vers 27 und dann kommt Vers 28, den ihr auch an der Wand mitlesen könnt. So schuf Gott die Menschen nach seinem Bild. Nach dem Bild Gottes schuf er sie. Als Mann und Frau schuf er sie. Und Gott segnete sie und gab ihnen den Auftrag, seid fruchtbar und vermehrt euch. Bevölkert die Erde und nehmt sie in Besitz. Herrscht über die Fische im Meer, die Vögel in der Luft und über alle Tiere auf der Erde. Gott gibt dem Menschen den Auftrag der Vermehrung und die Erde in Besitz zu nehmen. Das ist der erste Auftrag, den Gott dem Menschen gibt. Aber das Interessante ist, Gott gibt nicht nur den Auftrag der Vermehrung, das wird hier beschrieben. Schon vorher hatte Gott einfach rein biologisch die Methode der Vermehrung vorgegeben. Schauen wir uns mal an, wie Vermehrung aussehen kann. Ja, ich bin jetzt nicht der Biologie-Experte, aber ich habe in der Schule mal was über Zellteilung gelernt. Ja, da ist eine Zelle und die Zellteilung, um eine Zelle, damit sie sich teilt, braucht sie keine weitere Zelle. Eine Zellteilung beginnt von innen. Es ist eine innere Multiplikation, die im Innern der Zelle stattfindet und dann erst hat man eine Zelle und dann teilt sie sich und plötzlich hat man zwei Zellen. Vielleicht könnten wir Menschen uns auch so vermehren. Ja, irgendwie wächst mir noch ein dritter Arm, vierter Arm, drittes Bein, viertes Bein. Und irgendwann macht's flop, dann haben wir zweimal den Martin. Oder wir gucken uns mal die Fische an. Ja, manche Fische, Fischweibchen, können mehr als 1 Million Eier bei einem einzigen Vorgang legen. Mehr als 1 Million Eier. Und dann kommen die Männchen im Nachhinein, nachdem die Eier schon gelegt sind, und versuchen diese Eier, möglichst viele davon, zu befruchten. Okay, also ich meine, 1 Million, dann müsste man nicht so häufig Sex haben, ja? Einmal die Sünde durchgestanden und 1 Million Kinder. Puh. Oder schauen wir uns andere Tiere an, ja? Ganz viele Tiere. Da gibt's einmal im Jahr die Zeit der Balz oder der Brunft. Und dann auf einmal fangen die Menschen meistens an, Bock auf Sex zu haben. Dann fühlen sie sich ein bisschen verrückt auf, finden ein Weibchen und los geht's. Dann ist der Monat auch wieder um und dann ist 11 Monate Ruhe. Bei den Menschen ist das irgendwie anders. Es braucht Sex zwischen einem Mann und einer Frau. Und dabei kommt höchstens oder fast immer höchstens nur ein Kind raus. Manchmal sind es zwei, in ganz seltenen Fällen auch noch mehr, aber auf jeden Fall nicht 1 Million. Und es ist auch irgendwie nicht an Jahreszeiten gebunden. Ja, so man spricht von den Frühlingsgefühlen. Aber nicht nur im Frühling denken Männer 34 Mal am Tag dran, sondern im Durchschnitt aufs Jahr gerechnet. Und dann werden dabei auch noch jede Menge Hormone ausgeschüttet. Es ist etwas Schönes, etwas Aufregendes, etwas Intimes, etwas Verbindendes. Es macht, oder zumindest kann, Spaß machen. Und das hat Gott sich so ausgedacht. Gott hätte uns Menschen auch anders schaffen können. Er hätte die Vermehrung der Menschen auch anders gestalten können. Er hätte nicht die Methode Sex wählen müssen. Aber er hat's getan. Und das sagt uns eins. Sex ist etwas Gutes und von Gott gewollt. Denn sonst hätte er es nicht so geschaffen. Denn Gott schuf den Menschen und sagte, es ist sehr gut, was ich da geschaffen hatte. Und da hat er Sex schon mit eingeschlossen. Und wenn wir uns das erste Mal Sex in der Bibel anschauen, wo es beschrieben wird, 1. Mose 4, dann steht dort, und Adam erkannte seine Frau Eva und sie wurde schwanger und gebar Kain. Ja, da steht nicht, und Adam hatte Sex mit seiner Frau, sondern er erkannte seine Frau. Und trotzdem ist sich jeder Ausleger klar, was damit gemeint ist. Er hatte Sex mit ihr. Aber diese Beschreibung, er erkannte sie, drückt aus, dass Sex etwas ist, was eben nicht nur rein körperlich ist, sondern was, zumindest so sollte es sein, den ganzen Menschen berührt. Es findet ein Erkennen statt, ein Kennenlernen, eine körperliche Verbindung, die aber auch Einfluss auf Seele und Geist hat. Man gibt sich einander hin. Man gibt zumindest teilweise die Kontrolle ab. Man öffnet sich füreinander, körperlich, aber auch seelisch. Und Frauen spüren diese seelische Verbindung häufig noch mehr als Männer. Diese Verbindung, die bei Sex erzeugt wird, wird an anderer Stelle nochmal sehr schön beschrieben in 1. Mose 2, Vers 24. Dort steht, das erklärt, warum ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlässt und sich an seine Frau bindet. Und die beiden werden zu einer Einheit. Wörtlich steht dort, und sie werden zu einem Fleisch werden. Die körperliche Verbindung von Mann und Frau durch Sex trägt dazu bei, dass sie zu einer Einheit werden. Gott hat uns Männer und Frauen unterschiedlich geschaffen. Gleichwertig, aber nicht gleichartig. Und im gemeinsamen Sex zwischen Mann und Frau liegt eine Möglichkeit, zusammenzukommen, zusammenzupassen, sich gegenseitig zu ergänzen. Ja, so wie Schlüssel und Schloss, wie Topf und Deckel, wie Bienchen und Blümchen. Wir kommen zusammen, zwei unterschiedliche Wesen, und ergänzen uns und werden zu einer Einheit. Und all das beschreibt und unterstreicht diese einfache Wahrheit. Sex ist etwas Gutes und von Gott Gewolltes. Doch wenn wir uns diesen Vers noch ein bisschen genauer anschauen, dann komme ich auch zu meinem zweiten Punkt. Und der ist, gesunder Sex braucht Verbindlichkeit. Gesunder Sex braucht Verbindlichkeit. Ich lese den Vers nochmal vor. Das erklärt, warum ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlässt und sich an seine Frau bindet und die beiden zu einer Einheit werden oder ein Fleisch werden. Die Reihenfolge, die hier beschrieben wird, die ist nicht zufällig. Als erstes passiert etwas, da wird beschrieben, dass der Mann Vater und Mutter verlässt. Eigentlich eher ungewöhnlich in der damaligen Zeit, weil damals war es eher meistens so, dass die Frau Vater und Mutter verlassen hat und Teil der Familie des Mannes wurde. Aber hier steht eigentlich gegen die Kultur der damaligen Zeit, ein Mann wird Vater und Mutter verlassen. Ich glaube, letztlich bedeutet das, beide werden Vater und Mutter verlassen. Beide müssen sich von ihrer Herkunftsfamilie zumindest ein Stück weit, natürlich nicht vollkommen, aber ein Stück weit abkapseln und gemeinsam eine neue Familie bilden. Und dann, er wird Vater und Mutter verlassen und sich an seine Frau bindet. Hier findet eine verbindliche, eine feste Vereinigung, Verbindung statt. Wir nennen das heutzutage Hochzeit. Und dann steht dort, und die beiden zu einer Einheit werden. Dann erst findet das Einswerden statt im Bereich von Körper, Geist und Seele. Damit ist Sex mit eingeschlossen, aber auch überhaupt, dass Mann und Frau zusammenwachsen, die Liebe wächst und sie immer mehr zu einer Einheit werden. Heute ist das ja häufig andersrum. Ja? Wenn Junge und Mädchen ein Fleisch werden und das über längere Zeit gut klappt, dann verlassen sie vielleicht irgendwann mal Vater und Mutter und ziehen zusammen. Und wenn das dann auch über längere Zeit gut klappt, dann binden sie sich vielleicht irgendwann auch mal aneinander. Da wurde die Reihenfolge komplett umgekehrt. Die Frage ist jetzt, ist das einfach vielleicht veraltet? War das früher so und heute nicht mehr so? Interessant ist, dass dieser Vers dreimal in der Bibel steht. Er steht in Genesis, dann wird er von Jesus zitiert und dann wird er auch nochmal von Paulus zitiert. Also scheint schon irgendwie ein zentraler und wichtiger Vers zu sein. Oder vielleicht könnte man auch sagen, ja, okay, der Vers ist zwar wichtig, aber das ist ja nur eine Beschreibung. Da wird ja nicht gesagt, es muss so laufen, sondern da wird nur beschrieben, wie es halt laufen kann. Ich bin überzeugt, dieser Vers ist mehr als eine Beschreibung, sondern er ist schon durchaus auch als Anweisung zu verstehen, dass das die Reihenfolge ist, die Gott sich gedacht hat. Aber ich habe noch einen anderen Vers und ein anderes Kapitel mitgebracht, was es nochmal deutlich unterstreicht. Lass uns schauen in 1. Korinther Kapitel 7. Ich lese mal die Verse 1 und 2. Nun zu den Fragen, die ihr in eurem Brief stellt. Ja, es ist gut für einen Menschen, sexuell enthaltsam zu leben. Doch weil es so viel Unzucht gibt, sollte jeder Mann seine Frau haben und jede Frau ihren Mann. Nun zu den Fragen, so beginnt Paulus. Also Paulus hatte offensichtlich einen Briefwechsel mit den Korinthern. Er schreibt einen Brief, sie schreiben zurück, er schreibt zurück, sie schreiben zurück. In der Bibel haben wir 2 Korintherbriefe. Aber wenn man die gründlich durchliest, kommt man eigentlich zu dem Schluss, dass es insgesamt mindestens 4 Korintherbriefe gegeben haben muss, weil da ein regelmäßiger Briefwechsel. Und offensichtlich hatten die Korinther auch Interesse am Thema Sex. Und so haben sie Paulus dazu einige Fragen gestellt. Und die beantwortet er. Und damit beginnt er, ja, es ist gut für einen Menschen, sexuell enthaltsam zu leben. Paulus war ehelos. Die meisten Ausleger gehen davon aus, er war verwitwet. Er war verheiratet, seine Frau ist gestorben. Vielleicht hat er auch niemals geheiratet. Aber was für ihn wichtig war, ist, er hatte ein Ideal. In seinem Leben war es das höchste und größte Ziel, Gott zu dienen. Und er hat alles in seinem Leben diesem Ziel untergeordnet. Und für ihn hat das zu der Entscheidung geführt, ich möchte ehelos bleiben. Nicht, weil er etwas Schlechtes ist, sondern weil er das auf dem Herzen hatte, wenn ich verheiratet bin, kann ich meinen Auftrag, den Gott mir gegeben hat, nicht so leben, wie ich es sollte. Und deswegen verzichte ich darauf. Aber wenn wir den Vers gelesen haben, haben wir auch gemerkt, dass Paulus weiß, dass diese Lebensform, die für ihn das Ideal ist, Ehelosigkeit um des Reiches Gottes willen, für die meisten Menschen nicht das Richtige ist. Denn wenn man eben 34 Mal am Tag an Sex denkt, aber nicht verheiratet ist, und dann wird man wahrscheinlich früher oder später Sex außerhalb der Ehe suchen. Dann wird man dieses Bedürfnis, diesen Wunsch außerhalb der Ehe zu stillen suchen. Und das ist für Paulus, so steht hier das Wort, Unzucht, also Sünde. Und deswegen sagt er, dann ist es doch besser zu heiraten. Noch deutlicher wird das einige Verse später, im Verse 7 bis 9. Ihr könnt wieder mitlesen. Ich wünschte, er wiederholt es nochmal, jeder könnte unverheiratet leben, wie ich es tue. Das war sein Ideal. Aber wir sind nicht alle gleich. Gott schenkt manchen die Gabe der Ehe und anderen die Gabe, unverheiratet zu leben. Den Unverheirateten und Verwitweten sage ich aber, dass es besser ist, so wie ich, unverheiratet zu leben. Doch wenn sie nicht enthaltsam leben können, sollen sie heiraten. Es ist besser zu heiraten, als von unerfülltem Verlangen beherrscht zu werden. Paulus betont nochmal sein Ideal der Ehelosigkeit. Wer es kann und sagt, ja, ich kann darauf verzichten und trotzdem glücklich sein und um Gott noch besser dienen zu können, dem legt er das ans Herz. Aber er sagt auch ehrlich, wer das nicht kann, der sollte es auch erst gar nicht versuchen. Vers 9 ist komplett unromantisch, ja. Das ist echt ein unromantischer Vers. Aber er ist schon auch echt lebensecht. Ich lese ihn euch nochmal vor. Doch wenn sie sich nicht enthalten können, sollen sie heiraten. Es ist besser zu heiraten, als von unerfülltem Verlangen beherrscht zu werden. Da steht nicht, wenn Gott mit Posaunenschall gesprochen hat, dann sollst du heiraten. Da steht auch nicht, wenn der Prinz deiner Träume auf dem weißen Pferd dahergeritten kommt, dann darfst du ihn heiraten. sondern sehr pragmatisch, doch wenn sie sich nicht enthalten können, sollen sie heiraten. Das bedeutet nicht, dass der Glaube dabei außen vor bleiben sollte. An anderer Stelle macht Paulus durchaus klar, dass der Glaube bei der Partnerwahl eine große Rolle spielt. Es bedeutet auch nicht, dass Romantik komplett außen vor bleiben sollte. Dass man einfach den ersten Besten heiraten sollte, nur um schnell Sex haben zu können. Aber es zeigt, dass Paulus uns Menschen in unserer Leiblichkeit, in unserer Körperlichkeit, in unseren sexuellen Bedürfnissen ernst nimmt. Und diese sexuellen Bedürfnisse nicht einfach als etwas Sündiges zur Seite schiebt. Sexuelles Verlangen ist grundsätzlich ein gesunder Teil unserer Geschöpflichkeit als Mann und Frau. Und wenn Gott uns nicht klar den Auftrag oder die Gabe gibt, ehelos zu leben, dann sollten wir heiraten und unsere Sexualität in der Ehe ausleben. Dabei ist aber auch was anderes wichtig, was da nicht steht. Da steht eben auch nicht, wenn wir uns nicht enthalten können, dann sollten wir nachher von Zeit zu Zeit mal zu einer Prostituierten gehen oder uns ein paar Pornos anschauen. Da steht auch nicht, wenn wir uns nicht enthalten können, na dann habt doch einfach Sex. Ist doch keine große Sache, macht's doch einfach. Da steht, wenn wir uns nicht enthalten können, dann sollten wir heiraten. Und eine Hochzeit ist nichts, was von heute auf morgen geschieht. Oh, heute habe ich Verlangen, dann werde ich morgen mal schnell heiraten. Das geht vielleicht in Las Vegas, aber ist eigentlich nicht das Bild von einer Ehe und einer Hochzeit, was biblisch ist und was wir haben. Denn so viel sexuelle Beherrschung fordert Paulus doch von den Menschen. Wenn sie aber vor Verlangen brennen, was vielleicht sich negativ anhört, aber eigentlich nichts Negatives ist, sondern einfach Teil unseres Wesens als Menschen, dann sollen wir heiraten. Also mit dem Sex warten, bis wir verheiratet sind und es dann ausleben. Für Paulus ist also die Ehe von Mann und Frau der einzig mögliche Ort für eine gesund und gottgewollt gelebte Sexualität. Und wenn man sich die Aussagen von Jesus anschaut, das möchte ich jetzt heute um der Zeit willen nicht mehr machen, dann wird man genau das Gleiche entdecken. Und in dieser Hinsicht sind sich heute auch eigentlich alle seriösen Bibelwissenschaftler einig. Ja? Manchmal wird ja gesagt, ja, in der Bibel steht nirgendwo, du sollst keinen Sex haben, bevor du verheiratet bist. Das stimmt. Dieser Satz steht nicht so in der Bibel. Aber wenn man diesen Text von Paulus ernst nimmt, kommt man zu genau diesem Ergebnis. Nicht wörtlich, aber sinngemäß ist es klar und wird auch an einigen anderen Texten in der Bibel klar. Und das ist auch in der Forschung der Bibel heute eigentlich unumstritten. Umstritten ist die Frage, was das bedeutet. Denn viele kommen dann zu dem Schluss, ja, das galt für damals. Aber damals war es anders. Heute gilt das nicht mehr. Denn heute leben wir in einer anderen Welt. Und das stimmt, wir leben heute in einer anderen Welt. Aber auch damals war das, was Paulus hier schreibt, absolut nicht normal. Genau wie heute war es auch damals in der antiken Welt nicht die Regel, ganz besonders nicht für Männer, für Frauen vielleicht schon, aber für Männer bestimmt nicht, mit dem Sex bis zur Ehe zu warten. Die Frage war nicht, was ist erlaubt, sondern was macht Spaß? Wie kann ich sexuelle Aktivität leben, die aufregend, erfüllend und einfach cool ist? Und für gerade die wohlhabenden Männer der Griechen und der Römer war es sogar eigentlich super verpönt, wenn sie nur mit ihrer Frau Sex hatten. Die Frau war für was anderes da. Die war, ja, die hatte man für kulturelle Anlässe, aber Sex, das hatte man dann häufig mit Sklaven oder mit Geliebten oder mit Prostituierten. Aber die christliche Tradition, die Bibel und vorher auch schon die jüdische Tradition setzen da einen klaren Gegenpol und sagen, nein, Sex gehört in eine verbindliche Beziehung, eine lebenslange Beziehung zwischen Mann und Frau. Und dazu habe ich euch noch ein Zitat mitgebracht von einem sehr bekannten Fachmann für das Neue Testament und auch die Gepflogenheiten der Antike. Ich lese es euch vor, ihr könnt mitlesen, wenn ihr wollt. Während der gesamten ersten christlichen Jahrhunderte, als jede Art von Sexualpraktik, die in der Menschheit jemals bekannt war, in der antiken griechischen und römischen Gesellschaft weit verbreitet war, also damals gab es jede Form von Sexualität, so wie heute auch, bestanden Christen wie Juden darauf, dass die ausgelebte Sexualität auf die Ehe zwischen einem Mann und einer Frau zu beschränken sei. Heute wie damals denkt der Rest der Welt, das sei verrückt. Der Unterschied besteht leider darin, dass heute auch die halbe Kirche dasselbe denkt. Also damals war ein Leben, wo Sex nur in der Ehe stattfindet, absolut nicht normal. Das war für jeden römischen Mann eine große Abschreckung. Ich gehe doch nicht in eine Religionsgemeinschaft, wo ich nur Sex in der Ehe haben darf. Und trotzdem haben Paulus und Jesus und das Neue Testament darauf bestanden. Und ich glaube, wir tun gut darin, auch als Christen heute die Bibel an diesem Punkt ernst zu nehmen. Doch wenn ich außerhalb der Ehe keinen Sex haben soll, wo liegt dann die Grenze? Darf ich mein Gegenüber küssen, meinen Partner? Darf ich nebeneinander mit ihm im gleichen Bett schlafen? Gemeinsam in den Urlaub fahren? Petting? Uns gegenseitig mit den Händen stimulieren bis zum Orgasmus? Ja, das ist erlaubt, aber klassischer Beischlaf, nee, das lassen wir lieber. Das ist ja dann verboten. Was ist erlaubt, was ist verboten? Interessant ist, dass die Bibel uns da absolut keinen Regelkatalog gibt. Und auch ich möchte diesen Regelkatalog nicht geben. Ja, die Pharisäer waren ja bekannt dafür, dass sie rund um die Gebote Gottes so eine Art Zaun gebaut haben. Ja, so, du darfst das Haus nicht betreten, also machen wir lieber um das Haus gleich noch einen Zaun, damit du erst gar nicht in die Nähe des Hauses kommst. Und so neigen wir Christen dann auch, ja, okay, hier ist irgendwie eine klare Richtlinie, Sex findet innerhalb der Ehe statt, so einen Zaun um dieses Haus zu bauen. Ich möchte mich damit zurückhalten. Aber ich möchte uns ein paar Fragen mitgeben, wenn wir uns mit diesem Thema auseinandersetzen, uns nicht zu fragen, was ist erlaubt und was ist verboten, sondern eher zu fragen, was passt zu unserer Beziehung, ohne uns permanent in Versuchung zu führen, biblische Grenzen zu brechen. Oder was ehrt Gott und passt zu meiner Rolle als Nachfolger von Jesus und als Licht der Welt. Vielleicht noch einen kleinen Blick auf zwei Extreme. Ja? Da gibt es die einen Christen, die sagen, ja, okay, wir gehen auf ganz auf Nummer sicher. Ja, es gab mal so ein Buch, Ungeküsst und doch kein Frosch. Das hat so eine gewisse Welle in der christlichen Welt ausgelöst. Bis zur Heirat wollen wir uns nicht küssen. Also das ist keinem verboten, aber ich halte das für Quatsch. Eine Beziehung muss Raum haben, sich zu entwickeln. Und während ich vielleicht am Anfang jemanden kennenlerne und wir nur ein klein bisschen Händchen halten und wir uns dann umarmen und dann küssen, muss auch ein Raum sein, das parallel zu einem emotionalen Kennenlernen auch ein körperliches Kennenlernen stattfinden kann. Und deswegen finde ich das Quatsch, so zu sagen, ey, wir dürfen gar nichts. Und andererseits gibt es die Christen, die sagen, ja, wir haben keinen Sex, aber vor der Hochzeit zusammenziehen, das ist ja kein Problem, wir können uns ja beherrschen. Und da frage ich mich dann, ist das wirklich weise? Also ich glaube nicht, dass es mir leicht gefallen wäre, lange mit Rahel zusammen zu wohnen, ohne Sex zu haben. Es wäre für mich eine ständige Versuchung gewesen. Ich hätte mich selbst in eine Versuchung geführt. Und es steht in der Bibel eher, wir sollen die Versuchung fliehen, als uns selbst in die Versuchung bringen. Und dann ist damit natürlich auch eine gewisse Symbolik verbunden. Wir ziehen zusammen. Das ist eigentlich etwas, was mit der Ehe stattfindet. Wir werden zu einer Einheit. Und letztlich ist auch da noch das Vorbild. Erzähl mal deinem nichtchristlichen Arbeitskollegen, klar wohnen wir zusammen, aber wir haben doch keinen Sex. Dann wird er sich vielleicht fragen, bist du ein Eunuch oder was? Also auch das ist ein Punkt. Doch was ist, wenn ich den Richtigen oder die Richtige gar nicht finde? Wenn sich meine Wünsche nicht erfüllen, wenn ich es gar nicht erst schaffe, diesen biblischen Raum für gesunde Sexualität zu betreten. Darauf möchte ich nächste Woche zu sprechen kommen. Cliffhanger. Denn heute geht es ja um Sex. Also nächste Woche geht es dann um die Abwesenheit von Sex. Und so möchte ich nochmal einen letzten Blick auf 1. Korinther 7 werfen, auf den dritten Teil. Und der dritte und letzte Punkt meiner Predigt ist: regelmäßiger Sex unterstützt eine Ehe fürs Leben. Ich lese ab Vers 3. Der Ehemann soll sich seiner Frau nicht entziehen. Dasselbe gilt für die Ehefrau ihrem Mann gegenüber. Die Ehefrau gibt ihrem Mann das Recht über ihren Körper. Und ebenso gibt der Ehemann seiner Frau das Recht über seinen Körper. Keiner soll sich dem anderen verweigern. Es sei denn, beide Ehepartner beschließen übereinstimmend, sich für eine begrenzte Zeit sexuell zu enthalten, um sich noch intensiver dem Gebet widmen zu können. Danach kommt wieder zusammen, damit euch der Satan nicht in Versuchung führt, weil ihr euch nicht beherrschen könnt. Das ist aber nur eine Empfehlung von mir und kein Gebot. Und dann ab Vers 10. Für die Verheirateten aber habe ich ein Gebot, das nicht von mir kommt, sondern von dem Herrn. Eine Frau soll sich nicht von ihrem Ehemann scheiden lassen. Wenn sie sich aber doch von ihm trennt, soll sie allein bleiben oder zu ihm zurückkehren. Und ebenso soll ein Mann seine Frau nicht wegschicken. In der Ehe sollte Sex kein Weihnachtsgeschenk sein. Ja, Wunschliste zu Weihnachten, einmal Sex. Oh, ich bin mutig, dreimal Sex. Okay, Sex ist in der Ehe kein Weihnachtsgeschenk. Oder mittlerweile haben wir noch den Valentinstag, zweimal. Okay. Es sollte auch kein Werkzeug sein. Schatz, diese Woche hast du den Müll nicht rausgebracht. Da läuft nichts. Kein Werkzeug sein, um den eigenen Willen durchzudrücken. Eine Waffe im Kampf der Geschlechter. Es sollte ein regelmäßiger und fester Bestandteil der Beziehung sein. Ein Ort, wo sich die Partner gegenseitig beschenken, wo sie ihre Verbindung in Liebe stärken und genießen. Denn wenn das nicht passiert, wird mit großer Wahrscheinlichkeit auf kurz oder lang einer der Partner unzufrieden und in Versuchung geführt werden. Christliche Orte sollten also keine Orte der sexuellen Langeweile sein, wo die Langeweile regiert, sondern Orte der Leidenschaft und Orte der Erotik. Und ich möchte nur jedes Ehepaar, was hier ist, ermutigen, miteinander darüber zu reden, miteinander dafür zu kämpfen, dass eure Ehe von einer erfüllten Sexualität getragen und unterstützt wird. Denn eine Ehe sollte den Sex stärken und der Sex sollte die Ehe stärken. Denn die Ehe ist ein Bund fürs Leben. So hat Gott sich das gedacht. So hat Jesus das gelehrt. So predigt es Paulus. Es ist eine verbindliche Entscheidung für das ganze Leben. Keine Lebensabschnittspartnerschaft, sondern eine Lebenspartnerschaft. Und das ist eine Herausforderung. Das ist manchmal ein Kampf. Das erfordert Durchhaltevermögen. Ganz besonders in einer Zeit, in der Polygamie zwar verboten ist, aber serielle Monogamie sehr beliebt. Also verboten ist es, mehrere Frauen gleichzeitig zu heiraten, aber viele Partner nacheinander, das ist eher der Standard als falsch oder als falsch angesehen. Und deswegen ist es wichtig, dass die Ehe durch Sex unterstützt und gestärkt wird. Sex, bei dem ich mich nicht mehr beweisen muss, weil ich weiß, mein Partner hat sich bereits für immer für mich entschieden. Sex, bei dem ich mich geliebt und angenommen fühle, auch wenn ich keinen Adoniskörper habe. Sex, bei dem wir miteinander Spaß haben und unsere Beziehung stärken und genießen. Und so möchte ich das uns als Ehepaaren, die hier im Raum sind, einfach mitgeben. Lasst uns unsere Ehe stärken durch leidenschaftlichen und regelmäßigen Sex. Und lasst uns darauf achten, dass wir unsere sexuellen Bedürfnisse in der Ehe stillen, damit gar nicht erst die Versuchung aufkommt, sie woanders zu stillen. Damit möchte ich zum Schluss kommen. Sex ist etwas Gutes und von Gott gewollt. Sex ist nichts Schlechtes. Sex ist nichts, über das man nicht reden darf. Lasst uns als Christen lernen, offen darüber zu reden. Vielleicht nicht mit jedem und trotzdem mit jemandem. Lasst uns Menschen finden, Geschwister in der Gemeinde, am besten Männer mit Männern und Frauen mit Frauen, wo wir offen über unsere Bedürfnisse und Herausforderungen mit unserer Sexualität reden können. Denn Sex sollte kein Tabuthema sein. Sex ist etwas Gutes und es ist von Gott gewollt. Deswegen sollten und müssen wir darüber reden. Und gesunder Sex braucht Verbindlichkeit. Lasst uns dem Sex in unserem Leben den Rahmen geben, den Gott ihm gegeben hat. Die Ehe zwischen Mann und Frau. Und zuletzt, wenn wir schon verheiratet sind, dann lasst uns daran arbeiten, dass Sex ja keine Ausnahme in unserer Ehe ist, sondern die Regel. Amen. Gott, ich danke dir. Ich danke dir, Herr, für dein Wort. Und es ist so wunderschön, dir zu begegnen im Lobpreis und dich zu preisen mit schönen Liedern. Aber ich danke dir, dass du, ja, dich nicht nur für unseren Glauben, unsere Seele interessierst, sondern dass dir auch unser Körper wichtig ist und unsere körperlichen Bedürfnisse. Und dass du uns, ja, Wegweisungen mitgegeben hast, wie wir das leben können. Auf eine gesunde Weise, die gut ist für uns und die auch dich ehrt. Und ich bitte dich für jeden Einzelnen von uns, ja, wir sind in so verschiedenen Situationen, ja, dass du uns dabei hilfst, in unserer Sexualität gesund unterwegs zu sein, versöhnt zu sein mit unserer Sexualität und letztlich auch Erfüllung zu finden, so wie es für jeden Einzelnen von dir gedacht ist. Amen.